Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 116. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan, endlich wieder in altgewohnter Besetzung.
Ja, und wie letztes Mal, eine Woche nicht da und schon komme ich hier mit allem durcheinander. Worüber sprechen wir heute? Taufrisch, ich habe vor einer halben Stunde die Nachricht von Wolfgang bekommen, die Werte sind drin, wir gucken uns an. Wie schlecht ist denn jetzt die 5060 Ti 8 GB, die Nvidia niemandem schicken wollte und auch niemanden anders hat schicken lassen unter NDA? Wir haben sie uns besorgt. Jetzt kam leider Ostern dazwischen und letzte Woche dann auch noch Oblivion. Da musste Wolfgang dann doch auch nochmal die 8 GB Karte links liegen lassen. Ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Aber er hat es sich jetzt angesehen in einem interessanten Setting, nicht im Standardparcours, also auch im wir kommen gleich dazu. Ja. Dann will ich von dir wissen, was du von mechanischen Tastaturen von BeQuiet hältst. Ich war doch neulich mal auf einem Hamburg-Event, weißt du, da durfte ich doch nur sagen, bei wem ich war. Aber
du hast es anklicken lassen im Podcast.
Ja, damals wurden die ja dort präsentiert, jetzt sind sie verfügbar. Wir haben einen Test von Max. Und dann gehen wir noch auf die vorletzte Sonntagsfrage ein, die Ostersonntagsfrage, wenn ich das so richtig im Blick habe, zu euren, und damit meinen wir euch explizit, euch Zuhörern, zu euren Displays. Wie groß sind sie, wie viele Pixel haben sie, wie hell leuchten und so weiter und so fort. Fabian, wir fangen an. Die Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8 GB. Wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass 8 GB nicht mehr genug sind. Nvidia hat sie höchstwahrscheinlich deswegen nicht für Tests zur Verfügung gestellt. Wir haben sie uns über andere Kanäle besorgt und wollten jetzt mal gucken, was das eigentlich so bedeutet, wenn man mit einer 5060 Ti für 399 Euro, in Klammern mit 8 GB, und nicht mit einer 5060 Ti für 449 Euro, in Klammern mit 16 GB unterwegs. Also, das ist doch die gleiche Klasse.
Das hier ist dann ja im Endeffekt eine, es ist die 116. Episode, du hast es gerade eben dann doch noch hinbekommen, aber es ist insbesondere dann ja auch quasi die zweite Episode des 8 GB Massakers, denn nicht letzte Woche, da war ich ja mit Andi unterwegs, sondern davor haben wir bereits den Test der 16 GB Variante besprochen und wir sind im Vorfeld ja auf Nvidias doch sehr problematisches Marketing dieser 60er Familie eingegangen und haben schon so ein bisschen vorgegriffen, um dringend abzuraten von der 8 GB Variante. Ich denke mal, wir wollen uns heute alle nicht komplett wiederholen.
Ja.
Deswegen unterfüttern wir dieses Abraten heute einfach nur noch mit ein paar Messwerten. Und wer sich das gesamte Bild dann doch nochmal anhören will, dem sei dann der erste Teil der 114. Episode CB-Funk angeraten.
Genau, und wer das, was wir jetzt besprechen, auch nochmal schwarz auf weiß und in bunten Balken sich angucken möchte, der findet ab kommendem Freitag, den 2. Mai, in aller Voraussicht nach, wenn Wolfgang nicht, während wir hier sprechen, krank wird, den Test dann auch online. Der enthält dann auch die Benchmarks in unserem Standard-Testparcours in Full HD und WQHD, worauf wir aber heute gucken, weil das ist schon fertig, sind ganz besondere Benchmarks, die Wolfgang zu diesem Zweck gemacht hat, weil der Standard-Parcours, der ist schon ziemlich fordernd. Da war absehbar, dass die 8 GB-Karten, das sieht man ja auch bei der 4060 Ti 8 GB, darüber haben wir schon gesprochen, arge Probleme bekommen werden. Und das Leistungsniveau ist dann doch auch allgemein relativ niedrig, sodass man immer, die Sinnfrage, warum überhaupt 5060 Ti ist, die nicht schon stellen kann. Und deswegen hat er sich jetzt nochmal alle Spiele geschnappt und die letzten 4 Neuerscheinungen, inklusive Oblivion, in WQHD, das ist ja die Monitor-Zielauflösung, die auch Nvidia vorgibt, mit der 16 GB-Variante und hat alle Spiele so konfiguriert, unter Zuhilfenahme von DLSS, meistens, teilweise auch ein bisschen aggressiver, bis runter zu Performance, dass das Spiel gut aussieht und mit ungefähr 60 FPS auf der 16 GB Grafikkarte läuft.
Genau, also es geht nicht darum, dass man jetzt hier die Anforderungen senkt, sodass die 8 GB GPU irgendwie besser dasteht, sondern man versucht einfach nur zu berücksichtigen, dass das Leistungsgefälle zwischen 60 und 80, wir hatten es ja vorletzte Woche, inzwischen so groß ist, oder auch zwischen 60 und 90, dass es immer weniger sinnvoll wird, diese verschiedenen Grafikkarten, verschiedene Leistungsklassen durch ein und denselben Parcours zu jagen. Denn mit den Settings, mit denen wir eine RTX 5080 und eine RTX 5090 in UHD testen, würde eine 5060 Ti sogar in Full HD oder Full WQHD, ja, auch mit 60 GB schon häufig keine spielbaren Ergebnisse zutage liefern. Und dann kann man natürlich sagen, ja, schau mal, das Ergebnis,
weil die GPU zu langsam ist.
Also
der RAM reicht.
Und dann könnte man natürlich sagen, schau mal hier, mit der 5060 Ti 16 GB ist es unspielbar, aber mit der RTX 5060 Ti 8 GB ist es noch unspielbarer. Nur wäre das ja relativ witzlos. Und dementsprechend war der Ansatz hier jetzt wirklich, du hast es gerade schon gesagt, es geht teilweise bis Performance runter, aber überwiegend sehe ich hier DLSS Quality.
Ja. Das ist ja auch in WQAD noch ein gangbarer und oftmals auch empfehlenswerter Ansatz, mehr FPS bei höherer Bildqualität als nativ.
Mit DLSS 4 und FSR 4, sofern die Grafikkarten das unterstützen, bei Nvidia haben wir ja den Vorteil, dass es alle unterstützen, die einen RTX vorne haben, ist, denke ich, in WQAD auch der Balanced oder sogar der Performance-Modus ein gangbarer Weg. Es ist dann auch immer wieder eine Abwägung, ob ich was anderes vielleicht höher schalten kann, wenn ich auf Performance runtergehe. Man wird da definitiv Nachteile haben. Performance sieht dann nicht mehr so gut aus wie das native Bild. Es sei denn, ich nehme das native Bild mit FSR Native, dann vielleicht schon, FSR 3 Native, aber im Endeffekt ist es ein Weg, den man gehen kann bei einer Einsteiger-Grafikkarte, denn wir sind ja letztendlich bei 450 Euro im Einsteigersegment, so absurd das auch ist.
Ja.
Kann man alles machen, hat er auch teilweise gemacht, aber Fokus liegt auf Quality.
Jawohl, so und was hat er raus? Es kann sein, dass sich gegenüber dem Stand, den wir jetzt besprechen, bis Freitag noch was tut, weil ich habe auch gerade mit Wolfgang telefoniert. Er war sich noch nicht so ganz sicher, ob er dieses allseits bekannte, seit zwei Jahrzehnten beliebte Computer-Based-Performance-Rating überhaupt vorne anstellt, denn es erzählt halt ja den Mittelwert und der erzählt hier überhaupt nicht die Wahrheit, denn die Sache bei den 16 zu 8 GB ist ja, entweder reichen die 8 GB noch oder sie reichen nicht, und wenn sie nicht reichen, kriege ich in Klammern große, Klammer zu, Probleme, und wenn sie reichen, habe ich keine Probleme. Ja. Der Mittelwert im Performance-Rating gibt mir aber das Gefühl, dass die 8 GB-Variante der 5060 Ti in diesem WQAD-Zielauflösung-Testparcours, den Wolfgang genutzt hat, 12% langsamer ist als die 16 GB-Variante bei den Average FPS und 17% bei den Perzentil FPS. Okay, das ist schon ordentlich, dafür, dass es ja die gleiche Grafikkartenklasse ist.
Dass es den gleichen Namen hat, das Produkt.
Ja, ja, aber es ist eben nur die halbe Wahrheit. Es ist halt nur der Mittelwert aus den Messwerten. Denn wir haben in dem Benchmark Ergebnisse, da ist sie halt gleich schnell, und wir haben andere, da sieht es ganz anders aus. Und deswegen lass uns doch erstmal in diese Tabelle springen, die Wolfgang da erstellt hat, über die, wie viele Spiele sind es jetzt noch mal insgesamt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20, 24?
27.
22, 24, 27. Jawohl. Und da eine Einordnung gegeben hat, kann ich mit den Settings, die auf einer RTX 5060 Ti 16 GB noch super laufen, mit um die 60 FPS, auch mit der 8 GB Variante einwandfrei, leicht beeinträchtigt, aber letztendlich eher nur gemessen als spürbar. Spürbar beeinträchtigt, schwer beeinträchtigt, aber noch spielbar und unspielbar zu Rande kommen. What's your take, Fabian? Sieht doch ganz gut aus, oder?
Ja, also so ungefähr die Hälfte der Spiele läuft einwandfrei.
Ja, das ist ja auch eine
Botschaft. Das ist ja die gute Nachricht im Endeffekt. Ne? Also die Hälfte der Spiele läuft auf 8 GB, in dem Fall exakt genauso wie auf 16 GB, weil sie halt einfach in WQAD mit DLSS Quality bis Performance weniger Form braucht oder sich mit den 8 GB zufrieden gibt. Wohlgemerkt 8 GB auf einer GeForce. Ne? Es kann sein, dass es auf der Radeon RX 9060 XT, gucken, wenn sie dann mit 8 GB kommt, irgendwann im Juni, dass es da nochmal anders aussieht. Aber hier bei der Hälfte, es geht noch, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist sogar noch ein Stück weit besser, als ich erwartet hätte. Ich dachte, es kommt schon bei mehr Spielen zu Auswirkungen, aber das ist dann, denke ich, tatsächlich dem geschuldet, dass man ja den Parcours ohnehin schon ein wenig reduziert hat.
Ja, und man muss hier natürlich auch noch ein Sternchen dran machen und unten die Erklärung anfügen. Dieses Thema, reicht der Speicher oder nicht, ist halt auch etwas, was nicht unbedingt sich schon in einer 20-sekündigen Benchmark-Sequenz offenbart. Je nachdem, wie das Spielen mit dem der Speicher verwaltet oder ob es Memory-Leaks gibt, dass halt fünf Texturen die Raum dann doch immer liegen bleiben, obwohl man den Raum gewechselt hat, kann sowas eben dann auch nach 5 Minuten, 10 Minuten, einer halben Stunde, aber nun haben wir so getestet, wie es ist. Und da, ja, ich glaube, ich habe gerade mal nachgezählt, in 14 Spielen passt's. Also einem mehr als die Hälfte. Nee, einen halben mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte.
Ich erinnere mich daran, dass ich das mit meiner RTX 4080, die ja auch nur 16 GB hat, nur in Anführungszeichen, das hatte ich in Star Wars Outlaws beispielsweise. Es läuft am Anfang, es läuft noch so eine Stunde oder zwei und dann merkt man irgendwann, die Texturen. Das ist ja nur noch Matschepampe. Also insbesondere Bodentexturen oder wenn man gegen irgendwas, man reagiert mit irgendwas, man denkt sich, ja komm, jetzt lad mal. Das müsste doch jetzt langsam aufpoppen, dass es geladen hat, aber es poppt halt nicht mehr auf. Es bleibt matschig. Und wenn man das dann weiter so laufen lässt, dann fängt es irgendwann absurd an zu ruckeln, die FPS gehen runter. Und dann hilft es tatsächlich nur, das Spiel zu verlassen und neu zu starten. Und das durfte ich dann im 2-Stunden-Rhythmus ungefähr tun, weil der V-Raum halt nicht gereicht hat. Wohlgemerkt, das war jetzt in UHD, mit DLSS wahrscheinlich Balance habe ich, glaube ich, gespielt.
Ich hoffe, du bist dann auch immer mal aufgestanden, während dein Rechner neu gestartet
hat. Ja, und hab mir irgendein ungesundes Getränk geholt.
So, zurück zu der Tabelle hier mit den Häkchen. Leicht beeinträchtigt. 4 Titel. Black Myth Wukong, Frostpunk 2, Dragon's Dogma 2 und Silent Hill 2, hat Wolfgang gesagt. Ja, also da sehe ich es im Benchmark. Aber ganz ehrlich, in der Benchmark-Sequenz selber, da habe ich es noch nicht gespürt. Also sind wir jetzt bei, was habe ich gesagt, 14 plus 4, 18 Titeln von 27. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Wo es noch halbwegs gut hinkommt. Und dann haben wir 3 Titel, da ist es dann schon spürbar, da habe ich dann leichte Haker. Oder ich sehe halt nicht komplett oder nicht geladene, hochauflösende Texturen, Assassin's Creed Shadows, F1-24 und Horizon Forbidden West. Und dann, Fabian, kommen wir zu deinen Kategorien. Und also, ihr merkt schon, man kann das jetzt wieder aus verschiedenen Perspektiven betrachten und sagen, ja, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber jetzt kommen halt die Titel, wo eine 16-GB-Variante perfekt mit 55 bis 60 FPS durchpflügt und die 8-GB-Variante, die 50 Euro günstiger ist und gleich heißt, überhaupt nicht.
Final Fantasy 16, Mercury of 5 Clans, Monster Hunter Wilds und The Last of Us Part 2. Und schwere Beeinträchtigung, also Wolfgang hat hier hingeschrieben, gerade noch spielbar. Wir können gleich mal einzeln auf ein paar Benchmarks schauen. Gerade noch spielbar. Ja, also wenn man das 30 FPS-Niveau an der Konsole gewöhnt ist, dann mag das stimmen, aber für einen PC-Spieler ist das dann echt hart, wenn man eigentlich
flüssige 60 FPS. Also das heißt halt auch gerade noch spielbar. Das muss man, also im Artikel sind ja dann die ganzen Einzelergebnisse drin. Es ist halt gerade noch spielbar, weil es doch irgendwo bei den 30 rumkrebst, aber das sind ja schon 50% Leistungsverlust, also, speicherbedingt.
Zumal man muss ja bedenken, dass die 30 FPS, jetzt habe ich es gerade mit der Konsole verglichen, aber das ist gefährlich, die 30 FPS auf der Konsole sind ja in der Regel V-Sync 30 FPS. Das heißt, die sind konstant. Jedes Frame kommt mit einem konstanten Abstand, idealerweise nach dem vorherigen und vor dem nachfolgenden. Wenn wir aber aufgrund des VRAM-Mangels auf 30 runterbrechen, dann geht das meistens mit Frame-Times einher, die komplett aus der Hölle sind. Das heißt, da ist nichts mehr synchron und synchronisiert und mit regelmäßigen Abständen, sondern es fühlt sich dann auch nochmal mitunter deutlich schlechter an als 30 FPS. Und ja, man kann damit spielen. Kannst du da eine Comanche-Geschichte rauspacken?
Ja, nee, diesmal nicht. Aber ich habe es auch gerade vor mir, hat ja auch ein Frame-Verlauf-Diagramm, also den Frame-Times-Verlauf-Diagramm, in dem gerade von dir genannten The Last of Us Part 2. Und da sind die FPS generell, nee, die Frame-Times generell etwas schlechter als mit der RTX 5060 Ti 16 GB, aber ja, noch auf einem annehmbaren Niveau. Und dann gibt es in diesen 20 Sekunden halt viermal einen ganz krassen Ausschlag von jeweils wirklich nur einem Frame, einem Frame. Das ist, glaube ich, wirklich nur.
Also der fehlt halt dieser Frame.
Alle 5 Sekunden.
Also wenn du hier schaust, es geht hier von knapp 20 auf knapp 40 Millisekunden hoch.
Da ist einer
weg. Der fehlt einfach komplett, der Frame. Und das fällt einem auf.
Gut, und dann sind noch die unspielbaren Spiele, weil sie teilweise noch nicht mal mehr starten wollen.
Das oder einfach Dragon direkt abspielen.
Indiana Jones, Oblivion Remastered und Spider-Man 2. Spider-Man, ja, ich erwähne das wieder gerne, eines der Titel, der ja als Spider-Man 1 damals auf dem PC schon auf den 8 GB Mobile GeForce RTX 4000 nicht mehr laufen wollte, in Full HD. Mit hohen, beziehungsweise sehr hohen Details.
Also es sind ja dann wirklich nicht nur ältere Spiele hier dabei. Man muss auch nochmal betonen, wir haben hier wir haben hier im Endeffekt Settings reduziert und wirklich keinen Worst Case genommen. Also es ist nicht irgendwie so, dass hier permanent hartes Raytracing eingeschaltet wird oder sogar Path Tracing. Und es ist auch nur WQHD mit Upsampling. Also in der Regel ist die Renderauflösung hier Full HD.
Ja, oder teilweise
Oder
niedriger,
teilweise sogar niedriger.
niedriger, ja.
Ne? Also man könnte das garantiert so twisten, dieses Ranking, wenn man sagt, wir gehen jetzt auf Anschlag und wir holen aus der 5060 Ti mit DLSS Performance in UHD und mit Raytracing und mit Frame Generation alles raus, was geht, dann würde man es auch so hinbekommen, dass 2 Drittel der Spiele ganz rechts in der Unspielbar-Spalte sind für die 5060 Ti,
Jetzt machen wir
8 GB.
mal noch eine zweite Perspektive auf und gehen noch mal kurz in das Rating nach oben. Denn Wolfgang hat sich noch was angeguckt und das ist ja auch schon eine alte Leier. Die 5060 Ti hat ja mit dem kleinen Chip nur noch 8 PCI Express Lanes, die aber mit PCI Express 5.0 laufen können, wenn das Mainboard das denn unterstützt. Und wir kennen das ja schon, das war ein ganz großes Thema damals bei der 5500 XT, glaube ich, da kam das ja erstmals auf, wenn einer Grafikkarte der VRAM ausgeht, dann muss sie ja in dem Moment händeringend die Daten aus dem Arbeitsspeicher holen und muss dafür über den PCI Express Bus gehen. Und je schneller oder je langsamer, je flaschenhälsiger der ist, desto schlimmer wird dann in dem Moment sind da die Auswirkungen dieses VRAM-Mangels. Und er hat sich deswegen die 5060 Ti 16 und 8 GB auch nochmal PCI Express 4.0 X8 angesehen. Auf älteren Mainboards, die eben noch kein 5.0 haben. Das ist ja dann auch in der Community immer wieder ein Thema. Die günstigeren Grafikkarten sind ja oftmals auch die, die Nutzer kaufen, die auch nicht jedes Jahr ihren
Ja.
Prozessor und ihr Mainboard upgraden und in älteren Systemen zum Einsatz kommen. Und da sieht man dann schon, bei der 5060 Ti 16 GB macht es überhaupt keinen Unterschied.
Also solange der.
Der hat einfach im Parcours keinen VRAM-Mangel und muss nicht händeringend plötzlich mal Daten
Genau, also
nachladen, ohne das.
solange der VRAM ausreicht, ist es vollkommen egal, wie schnell die Anbindung von Grafikkarte zu RAM oder zu Mainboard, was auch immer ist. Klar, am Anfang muss einmal alles rübergeschippt werden, aber das macht dann, also das ist egal. Dann dauert das Laden halt eine halbe Sekunde länger. Who
Ja, oder
cares?
wenn das Spiel selber streamen muss, hat man dann halt ein größeres Thema. Aber in den Benchmark-Sequenzen muss das Spiel nicht streamen. Da ist dann das wirklich nur ein Thema, wenn die Grafikkarte sagt, hupala, da fehlt mir ja was für die nächsten 10 Sekunden. Ja. Genau, und mit 8x40 gibt es bei 16 GB eben kein Problem. Und mit den 8 GB, wo es ja Probleme gibt, fallen wir dann nicht von 100 auf 88% FPS-Niveau, sondern 77%. Und bei den Frametimes nicht von 100 auf 83%, sondern auf 71% zurück. Und auch das ist wieder nur ein
Genau, ja.
Mittelwert. Und jetzt lass uns doch nochmal auf ein paar Einzelergebnisse gucken.
Es sieht hier besser aus,
Es
als
kommt
es
dann auch.
ist.
Ja, greif du dir doch mal einen schönen Benchmark raus. Also das Erste, was mir hier auffällt, ist natürlich Dragon Age The Veilguard. Ja.
Also,
Wie hatte Wolfgang den eingestuft? Ich gucke gerade noch mal nach. Ja gut, unspielbar.
ja,
Ja.
also wir haben ja sowieso schon die Situation, also wir sind hier in. Boah, jetzt muss ich mir hier nebenher nochmal ganz kurz den Artikel ein zweites Mal aufmachen, dass ich auf der einen Seite direkt die Settings habe. Warte mal ganz kurz. Denn wir sind hier natürlich in WQHD, aber ich glaube, das ist ja schon wieder ein Titel, wo wir
Du
ohnehin.
kannst mehrere Tabs im
Das
Browser
habe ich
aufmachen
jetzt
von
gerade
hier.
gemacht, ja, und das wollte ich jetzt irgendwie halbwegs elegant überbrücken. Das ist ein Titel, wo wir ohnehin schon DLSS Performance anhaben. So. Ja, das wollte ich
Okay,
eigentlich
um auf der
rausfinden.
16 GB Version mit 57 FPS zu spielen und Frametimes von 48. Also gut spielbar.
Ja,
Kann man
genau. Und
machen.
jetzt, wie gesagt, es ist DLSS Performance, es ist ein WQHD. Klar, unsere Renderauflösung krebst irgendwo bei 720p oder noch niedriger rum. Aber mit DLSS 4 ist das machbar. Klar, es sieht nicht so gut aus wie mit einer High-End-Grafikkarte in WQHD mit Quality, aber wir sind hier im Einsteigerbereich und das ist alles noch gut machbar und es sieht immer noch deutlich besser aus als natives Full HD. So,
Ja, und
das vorweg, ne?
die
Also, es ist.
Alternative ist ja dann auch immer, dass man Presets, Texturen, sonst was,
Ja.
alles so weit zurückfährt und dann ist meistens dann eben aggressives Upscaling die bessere Alternative,
Mit
als die Details auf niedrigste Stufe zu spielen.
DLSS 4
Ja.
absolut. Also gerade in den niedrigeren Auflösungen, also WQHD, haben DLSS 4 und FSR 4 die größten Sprünge gemacht, wenn man so will. Und das kann man sich jetzt wirklich zunutze machen. Und dann sind 57 PS, auch wenn sie mit so aggressivem Upsampling erreicht wurden, hier ein gutes Ergebnis, wo man problemlos und mit Spaß spielen kann und auch keine Probleme hat, ganz egal, ob man PCI Express 5.0 oder 4.0 auf seinem Mainboard hat. Wenn man allerdings sich im Regal vergriffen hat und die 8 GB-Variante gewählt hat, dann haben wir hier, und jetzt werde ich nochmal ganz kurz hingehen, um unsere DLSS FAQ zu öffnen, dann haben wir hier in WQHD mit DLSS Performance, aber es ist tatsächlich 720p. Also wir spielen hier jetzt mit einer Renderauflösung von 720p und da bricht uns der VRAM ein. Das reicht nicht mehr. Wir gehen runter von 57 FPS um 40% auf 34 FPS und man mag jetzt noch denken, ah ja, 34 FPS. Problem ist natürlich, dass über den Frame-Times um 50% runtergehen auf 24 FPS in den Perzentilen. Und falls wir jetzt das Pech haben, ein Mainboard mit PCI Express 4.0 zu haben, dann ja, haben wir so 3,3 FPS in den
Ja, gut, weil.
Perzentilen.
Also, es ist auch wirklich, ich bin da die ganze Seite mit den 27 Einzelergebnissen hoch und runter gescrollt. Es ist wirklich das schlimmste Beispiel. Aber in den anderen Titeln, die Wolfgang als unspielbar klassifiziert hat, das war ja auch immer noch basierend auf der PCI Express 5-Anbindung, da sieht es nicht anders aus. Sag ich mal, das Ergebnis ist das gleiche. Die FPS sind nicht ganz so schlimm, aber ob ich nun 12 oder 3 habe, macht in
Ja,
Sachen
und
Spielbarkeit halt keinen
es ist hier
Unterschied.
wie gesagt kein Raytracing aktiv in einer Renderauflösung von 720p. Also das ist ja auch, das hatten wir ja auch schon vor 2 Wochen. Es ist ja nicht mal eine 720p-Grafikkarte. Ich habe mir ja irgendwie ein halbes Jahr lang immer wieder das Maul zerrissen. Ha, 720p-Grafikkarte, nee, es reicht nicht. Es ist zu wenig VRAM für 720p.
So, jetzt könnten wir noch alle möglichen weiteren Benchmarks uns hier angucken, aber ich glaube, dieser Artikel, den ihr euch dann, wie gesagt, kommenden Freitag oder wenn ihr erst am Wochenende hört, seit Freitag auch online bei uns angucken könnt, zeigt nochmal eindrucksvoll, dass auch in Settings, die die Grafikkarte als solches nicht überfordern und es möglich machen, dass aktuelle Spiele mit einem guten Kompromiss aus Leistung und Bildqualität spielen zu können, ja, dann eher unter Zuhilfenahme von DLSS als unter Zuhilfenahme von niedrigeren Presets, dass die auf 8, der 8 GB-Variante teilweise unspielbar werden. Und natürlich kann man dann an die Details ran. Natürlich kriegt man auch, oder was heißt natürlich, einige dieser Spiele wird man auch weiterhin zum Laufen kriegen. Deswegen war ja auch wieder die Kritik mit diesem Kauf keine 8 GB-Modelle. Ich glaube auch vorletzte Woche, als wir den Podcast so genannt hatten, das trifft natürlich nicht auf jeden zu. Und wer jetzt eine neue Grafikkarte will und möglichst wenig Geld ausgeben und das GeForce RTX Feature Set, der wird dann demnächst zu 50, 60, 8 GB
30,
greifen.
60, 12
Und
Gigabyte.
ja, die ist dann ja irgendwann vielleicht auch mal noch weg.
Ah,
Aber ja, der hätte jetzt halt zuletzt auch schon die andere kaufen können. Und wenn ich sage, hey, cool, ich gehe jetzt auf RTX 5000 und ich habe ja, und ja, dann kann ich mir die 8 GB einfach nicht ans Bein binden. Das zeigt der Tester nochmal eindrucksvoll,
also,
finde ich.
aber du sprichst was Interessantes an, denn ich habe auch das Gefühl, dass sich die Debatte jetzt mit dieser Generation spätestens ein bisschen gewandt hat zu, man sagt nicht mehr, ja, 8 GB reichen noch, sondern man sagt, ja, okay, 8 GB reichen nicht mehr, aber. Und dann kommt
Ja, das
irgendein
mag sein.
konstruiertes Szenario, wo man sagt, dann ist es ja egal, dass die 8 GB in diesen Situationen nicht mehr reichen. Nur finde ich
Ja,
das,
oder mir reichen sie
ja.
noch. Aber dann bin ich wieder bei dem Punkt, ja, aber warum braucht man dann unbedingt eine 5000er
Ja, und.
für 422 Farbraumabsorption? Vielleicht. Ja, okay, aber das ist ja dann kein Gaming-Szenario per se erstmal. Ja.
Ja, aber selbst für, ja, okay, also, aber selbst für produktive Szenarien, also wenn ich jetzt anfange mit 8 GB hier irgendwas produktiv zu arbeiten auf meinem System, wo ich eine Grafikkarte brauche, dann, also macht das dann noch Spaß,
Ja, nur wenn
in.
ich, ja gut, Encoding, da war doch eine ganze Weile auch die ARC, wie hieß die kleinste, A310, war doch da auch ein heißer Kandidat, weil sie AV1 Encoding bot und das war dann doch für den einen oder anderen kleinen
Okay.
Media-Server ja in der Community, aber ja,
Und
gut.
man, wir kommen ja gleich nochmal auf die Bildschirme zu sprechen, in der Sonntagsfrage. Und da
Ja.
möchte ich dann auch noch einmal anmerken, es kommt natürlich immer wieder dieses Argument, ja, aber ich habe halt nur einen Full-HD-Bildschirm und ich will mir eine neue Grafikkarte kaufen. Und ich habe es schon gesagt, und es ist hart, ich weiß, Wer noch einen Full-HD-Bildschirm hat und aufrüsten möchte, sollte zuerst den Bildschirm aufrüsten.
Ach, und da hatten wir ja auch vor Ostern, die Woche vor den Osterferien, vor 2, 3 Wochen, diesen schönen Inhalt, den ich dann ja endlich mal online gebracht habe, basierend auf diesen ganzen Diskussionen, die wir hier schon im Podcast hatten. Da ging es ja auch echt wild her, ne? Ich glaube
Ja.
mittlerweile über 600 Kommentare zum Thema lieber das Display als eine Grafikkarte
Ich
kaufen.
denke, also da ging es ja konkret um die OLED-Modelle und die kosten in
Ja.
entsprechender Auflösung dann ja nochmal
Ja,
sehr
1000
viel mehr
plus.
Geld als eine 5060 Ti 68 Gigabyte. An die denke ich nicht einmal, denn wenn man wirklich noch einen Full-HD-Bildschirm hat, dann, also für was braucht man eine neue Grafikkarte? Ich sehe es halt ehrlich gesagt dann nicht. Es sei denn, man kommt irgendwie von der GTX 69 oder sowas. Aber dann ist auch die 3060 12 GB ein entsprechend großer Sprung. Und wenn man die schon
Ja,
hat
und
und dann
wenn,
sagt,
genau,
ich möchte
und
jetzt eine neue, ich möchte bessere Grafik, dann lohnt es sich nicht von einer 3060 12 GB zu einer 5060 8 GB oder es lohnt sich auch nicht zu einer 5090 zu gehen, solange man das Full-HD-Display hat. Das muss man austauschen und idealerweise natürlich 4K. Und jetzt brüllt jeder sofort, oh, das ist aber ja mit einer 5060 Ti kann ich aber kein 4K bespielen. Ich habe es mir aber angesehen, also was heißt angesehen, ich habe es mir von anderen Leuten ansehen lassen. Wolfgang hat diese Grafikkarte ja in WQLD getestet, aber man zum Beispiel, wir hatten ja eben über The Last of Us Part 2 gesprochen. Und das kriegt man mit der 5060 Ti 16 GB. Problemlos flüssig mit 60 bis 70 FPS sogar in 4K zum Laufen, wenn man entsprechend DLSS bemüht. Und es sieht dann immer noch deutlich besser aus als alles, was man auf einem Full-HD-Display mit einer RTX 5090 hinzaubern könnte. Und natürlich wird das nicht bei jedem Spiel gehen. Man kann nicht jedes Spiel mit dieser Grafikkarte in 4K spielen. Ihr fehlt dann einfach teilweise die Leistung, bei dem hier geht es jetzt. Und bei den ganzen E-Sports-Dingern geht es natürlich sowieso. Und bei älteren Spielen geht es auch sowieso. Bei allem, was DLSS unterstützt, kann man das einfach auf Anschlag schrauben. Und es sieht immer noch besser aus als Full HD. Aber das geht natürlich alles nur dann, wenn der VRAM dafür ausreicht. Und mit 8 GB reicht es nicht mehr. Und auch mit 12 GB reicht es nicht mehr. Es sollten 16 sein. Und das kann man hin und her schieben, wie man mag. Man kann sagen, ja, aber ich brauche die Texturen nicht, ich schiebe die ganz nach unten und nee, ich bin mit Full HD noch zufrieden. Und wir kommen im Endeffekt dann wieder bei dem Punkt an, wo man sagt, ja, dann bleib halt bei einer 3060 12. Also ich finde diese Lücke, es ist natürlich absurd, dass wir halt sagen müssen, entweder 5060 Ti oder du kaufst dir halt eine 4 Jahre
16
alte
Gigabyte, ja.
3060 12 GB. Genau, 16 GB. Das ist, die eine kostet 270 € aktuell, die 3060 12, oder da geht's los, und die andere kostet ja immer noch 450. Und dazwischen haben wir halt im Endeffekt nichts, was empfehlbar ist.
Ja, es gibt ja die 7.6 XT,
Aber die
ne,
hat
mit
halt
16
FSR 3.
Gigabyte, aber
Und das würde
ja,
ich wirklich
das ist
nicht mehr
schon
machen. Also die Lücke
altes
ist
Eisen.
so groß inzwischen mit DLSS 4, dass man halt, also die RTX 3060 kann das halt. Und man kann das in WQHD super verwenden, ja, sogar theoretisch in Full HD. Das trifft auf FSR 3 einfach nicht zu. Wenn man keine GeForce haben will, wenn man eine Radeon haben will, dann muss man bis Juni warten, bis es die RX 9060 XT dann hoffentlich mit 16 GB gibt.
Haken dran an 8 GB bis 19. Mai.
Also der
Was
Haken an
sagst du?
8 GB, der ist meiner Meinung nach schon seit Jahren
Ja,
dran. Also
an das Thema meine ich,
ich
ja.
finde
An
auch.
Haken kriegt das Thema eh nicht, aber
Ich
ja,
finde auch
weiter.
Kommentare von wegen, ja, das ist geplante Obsoleszenz, finde ich verfehlt, weil dieser Aspekt ist geplant, der ist nicht mehr erfüllt. Es ist halt spätestens, also es ist jetzt ohnehin schon, aber meiner Meinung nach schon seit der besagten 3060 Gigabyte, 3060, ja, das wäre lustig, 3060 12 GB, ist es einfach alles, was mit dieser Leistungsklasse für über 250 € mit 8 GB auffährt, nee. Geht nicht.
Punkt. Guckt euch Freitag den Artikel an, dann habt ihr das nochmal unterfüttert. Und ich freue mich ja auch wieder auf die Diskussion in den Kommentaren zu dem Thema. Fabian, hast du denn mitbekommen, was Be Quiet da vorgestellt hat? Ich habe es natürlich vorhin schon erwähnt, aber im Vorgespräch klang es so, als hättest du dich jetzt nicht en Detail um die zwei ersten Tastaturen von Be Quiet gekümmert, die Dark Mount und die Light Mount.
Ich war ein guter Leser und bin eben einmal durch die Bildgalerie und habe das Fazit überflogen.
Ja, wir müssen die Produkte, glaube ich, beide gar nicht im Detail besprechen. Mir geht es ja eher um die Frage, hat es das gebraucht?
Ja gut, also
Wie siehst du
das
das?
kannst du ja theoretisch bei jedem Produkt, also das kannst du ja bei jeder Maus, bei jeder Tastatur, bei jedem Mikrofon, bei jeder Grafikkarte, vor allem bei Blackwell, kannst du diese Frage aufs mit Bezug auf das, was es halt bisher am Markt schon gab. Und wenn du dann noch irgendwie ressourcentechnische Bedenkungen reinsteckst, wirst du, glaube ich, immer zum Nein kommen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen.
Ja, aber hättest du Be Quiet nicht? Ich hätte ja, als die Einladung damals kam, da wurde wirklich nichts verraten, worum es gehen wird. Nur als man dann seinen Namensanstecker da bekommen hat, da waren dann Keycaps drauf. Dann war es klar und der eine oder andere hatte im Vorfeld auch nochmal nachgefragt. Ich wollte einfach auch mal wieder da die Kontakte treffen, bin dann deswegen den einen Tag mal nach Hamburg. Ist aus Berlin jetzt ja auch nicht das Riesending. Und das war auch ein Event, wo es sehr große Freiräume und Längen gab. Da konnte man dann auch noch richtig schön arbeiten an diesem Tag und hat sich gefragt, warum man denn jetzt überhaupt so lange da vor Ort sein sollte. Aber sowas gibt es leider auch immer mal wieder. Zurück zum Thema. Ich hatte, als ich noch nicht wusste, worum es geht, eher gedacht, es gibt jetzt Gaming Chairs von Be Quiet oder
Okay.
Tische. Mit Tastaturen hatte ich echt nicht gerechnet.
Ja, es ist halt,
Und
also ich meine, das ist ja im Endeffekt so ein Stück weit der Werdegang dieser Peripherie, Weg. Das ist ja ein vergleichsweise low-techiges Geschäftsfeld, wenn man ohnehin schon im Vertrieb von Gehäusen und Netzteilen und Kühlern und Luftkühlern und Wasserkühlern ist.
ich glaube, das war alles, ne? Was Be Quiet so anbietet.
Müsste?
Neben den Tastaturen. Ja,
Gaming
ich glaube
Share?
auch.
Nee, Gaming Shares haben sie nicht,
Nee, nee,
ne?
nee.
Ja.
Next year dann.
Ja. Ja, also es ist ja quasi dann der Corsair-Weg. Die bieten ja inzwischen alles an, außer CPU und Grafikkarte, oder nicht?
Ja, und Mainboards haben sie auch noch nicht. Und Notebooks haben sie ja sogar mal probiert mit diesem Voyager, mit AMD. Aber leider ist dann ja die AMD-Plattform. Ja. Mit 6000er Mobile erstmal
Ja,
ad
also im
acta
Endeffekt,
gelegt, ne?
wenn man es aus einer positiven Perspektive sehen möchte, ne, es gibt mehr Wettbewerb am Markt, es gibt mehr Auswahl am Markt, also für Konsumenten doch bestimmt ganz, ganz fantastisch. Aber die
Ja,
Produkte.
weswegen man es eigentlich hätte wissen müssen, ist ja, weil Be Quiet vor 2 Jahren den Tastaturhersteller Mountain gekauft hatte. Das war mir aber überhaupt nicht klar. Max, der sich bei uns federführend um Tastaturen kümmert, dem war das natürlich klar. Und da haben sie ja auch Anlehnen dran gehalten, insbesondere das Topmodell, die Dark Mount. Das ist ja auch, passt ja wunderbar ins aktuelle Be Quiet Portfolio. Dark ist immer besser als Light. Und da gibt es noch Pure. Richtig, glaube ich. Die haben sie jetzt noch nicht vorgestellt. Ich gehe mal davon aus, da kommt dann aber auch noch was.
Ja,
Weil denn
es
mit
gibt noch System,
160 und
oder? Jetzt bin ich bei
260.
den Netzteilen.
Ja, System Power ist bei
Ja.
Netzteilen. Aber ich glaube, so in den anderen Kategorien, auch Gehäusen, ist es ja Dark, Light, Pure. Ich rufe jetzt die Quiet-Seite jetzt nicht parallel auf, sonst kann ich überhaupt nicht
Gibt es
mehr.
einen Light Power? Echt? Also ein Netzteil Light Power?
Nee, 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 da gibt es das nicht.
Okay.
Bei Netzteilen ist das anders. Aber zurück zum Thema, mit 260 Euro für die Dark
Oh.
Mount und 160 Euro für die Light Mount ist ja auf jeden Fall noch Platz. Was sie hinbekommen haben, und dafür steht ja auch Be Quiet, ist schon diesen Slogan, ne, Be Quiet, dann doch auch in diesen Produkten wieder unterzubringen. Ich habe mir ja schon
Also
damals
du meinst jetzt nicht nur das Logo, das da oben fett prangert, sondern dass diese Produkte
Nein,
leise
es sind
sind,
ja
ne?
wirklich leise Tastaturen und das hat auch Max dann als das den Key Selling Point letztendlich im Artikel herausgestellt. Er hat auch eine ganze Menge Einschränkungen gefunden, auch bei der Dark Mount, die ja dieses modulare Design hat, dass ich den NUM-Block links oder rechts positionieren kann. Und dann habe ich ja dieses Media-Display, was ich dann analog dazu auch eher oben rechts oder oben links positionieren kann. Ja, das ist alles jetzt nicht in letzter Instanz perfekt umgesetzt. Die Beleuchtung bei der einen ist ab Werk ein bisschen zu hell, aber was ihn wirklich überzeugt hat, sind die zwei verschiedenen Tastertypen, die es da gibt, den taktilen und linearen, die wirklich leise sind. Das Witzige ist nur, ich weiß nicht, du hast ja nicht so im Detail reingeguckt, er hat dann, das ist ja mittlerweile oftmals Hot-Swap-fähig,
Ja.
er hat dann diese Taste auf eine andere Tastatur gesetzt und hat wiederum aber auch MX Silent auf diese Be Quiet-Tastatur gesetzt und ja, die Tastatur. Die Taster sind wirklich leise, die Tastatur als solches aber gar nicht mal so.
Ja, also das,
obwohl die ja auch dreifach gedämmt ist, aber es ist halt ein offenes
Layout. Ja, genau, also das nennt man das. Also, wollte ich gerade schon anmerken. Du hast ja halt eigentlich das Rezept für ein möglichst lautes Tippen, weil ja. Es gibt ja diese Switchplate, heißt das, also die Platte, das PCB, meistens metallgestützt dann bei höherwertigen Modellen, auf denen die Taster tatsächlich befestigt werden. Die wurde hier als Oberseite genommen. Man kennt das zum Beispiel von Corsairs oder von Corsairs K-Serie oder von Rockets Vulcan-Serie oder so. Bei denen ist es genauso. Es sieht dann cool aus, aber ist eigentlich nicht gut. Vor allem aus einer akustischen Perspektive halt nicht. Wenn sie trotzdem leise sind, dann muss es an den Tasten liegen.
Ja. Ja, und das hat Be Quiet auf jeden Fall geschafft. Und was ich noch ganz interessant fand, war, du bist ja auch so ein Software-Tool-averses Persönchen. Sie haben ihre eigene neue Software. Das ist keine Software-Suite, weil sie ist eben nicht dazu gedacht, um in Zukunft, zumindest Stand heute, alles, was es so von Be Quiet gibt, zu steuern. Sondern sie ist explizit darauf ausgelegt, sich erstmal um die Tastaturen zu kümmern. Die gibt es in einer Standalone-Installationsversion, aber eben auch als Browser-Variante, wo ich dann beispielsweise die RGB-Beleuchtung über die Windows-Funktionalität, die es ja mittlerweile in Windows 11 gibt, steuern muss. Aber ich kann eben die ganze Tastenbelegung und so weiter und so fort und die Anpassung der Makros und dieser Display-Tasten, die Dark Mount hat, kann ich alles im Browser vornehmen. Ich muss mir eben nicht so ein Urvieh von Corsair IQ oder Logi Options und so weiter installieren. Wobei ich mir bei Logitech gar nicht so sicher bin, haben die nicht mittlerweile auch irgendwas ohne dieses Logitech?
Also Logitech hat sowieso 10 verschiedene Softwares.
Ja, ja, je nach Brand.
Halt. Ja, und dann meistens noch eine neue und eine alte Version oder so. Das ist ein Minenfeld, da will ich jetzt gar nicht mich zu einer Aussage hinreißen lassen.
Ja.
Ansonsten, ich meine, was man bei diesem Dark Mount Produkt sieht, es erfüllt so ungefähr die Vorstellung, die ich, wenn ich in meinem Kopf an so eine 10 Jahre alte K95 gedacht habe, also das Corsair Flagship. Also so in etwa sieht das hier auch wieder aus, oder nicht? Ich finde es lobenswert, dass man diesen Nummernblock von rechts nach links verschieben oder ihn ganz wegnehmen kann, denn Nummernblock rechts ist fürs Game eigentlich tödlich, weil die Tastatur dann viel zu lang ist nach rechts und mit der Maus ins Gehege kommt, also zumindest für Shooter oder RTS oder alles, wo man die Maus viel bewegen muss, würde ich das never ever empfehlen oder machen. Ich finde schon die Pfeiltasten und diesen, 3x3, diesen neuen Tastblock darüber.
Du tippst doch auf 60%,
oder? Ja, genau. Und das finde ich schon too much eigentlich, aber dass man zumindest den Nummernblock hier modular hin und her bewegen kann, das ist eine gute Sache, das ist schön, das haben sie schön gemacht. Dieses Display, was da oben rechts dran geflanscht ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Genauso wie ich aber diese ganzen zusätzlichen Tasten nicht verstehe. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, 60%. Und ich mache das ja unter anderem deswegen, weil ich alles doppelt und dreifach belegt habe und nicht umgreifen muss, um an diese ganzen Zusatztasten zu kommen, weil ich auf 60% meine Hände immer da lassen kann, wo sie sind. Ich verstehe das bis heute nicht, warum man gerne woanders hin umgreift, während man im Spiel ist, im schlimmsten Fall sogar
noch. Ich glaube, der einzige Grund ist, weil der Umstieg auf 60%,
man kann es ja auch,
braucht Zeit.
Ja, also das, ja, aber man kann ja auch mit einer normalen Pulse-Size oder mit einer DKL-Variante heutzutage in diesem Preissegment vor allem alles doppelt und dreifach belegen. Also dann ist es ja einfacher zu sagen, ich belege mir jetzt hier meine F-Tasten oder die Zahlentasten in der doppelten Belegung so, dass ich damit die Medienwiedergabe steuern kann und dann muss ich nicht umgreifen aus meiner 10-Finger-Perspektive. Aber das ist vielleicht dann auch nur meine Situation. Du hast wahrscheinlich auch eine Full-Size-Tastatur vor dir liegen gerade.
Ja, wie gesagt, ich habe ja so eine K100 an dem
Rechner. K100 stehen. Heißt es sogar. Das ist nach links und rechts wahrscheinlich genauso breit, weil das ja quasi nochmal so einen Nummernblock hat auf der einen Seite, oder nicht?
Ja, ich meine, ich sitze ja hier auch gerade nicht an meinem Privatsystem in diesem Moment. Das ist auch ein Muster, was mal hier geblieben ist und an diesem Rechner hier hängt. Und ich finde die Tastatur so extrem angenehm. Aber bei der K100 stören mich zum Beispiel die ganzen Makrotasten ganz links, die mich dann immer mal wieder, wenn ich blind tippe, obwohl ich die Tastatur ja auch ganz gut gewohnt bin, dazu verleite, nicht auf STRG oder Shift zu drücken, sondern leider eins daneben. Und ja, Nummernblock finde ich immer ganz interessant und nützlich. Aber so verschieden sind die Menschen. Ja, du auf 60%, ich hier auf 105 plus Prozent unterwegs. Und ja, den Lautstärkeregler, den nutze ich mal, aber dieses IQ-Drehrad-Gedöns habe ich noch nie angefasst.
Ich meine, prinzipiell ist es ja schön, dass man diese ganzen verschiedenen Varianten hat. Und wenn jemand nach so einem... Es sieht auch sehr ähnlich aus, wegen dieses gebürsteten Aluminiums. Ich weiß nicht, ob
Corsair... Also du meinst jetzt die Be Quiet.
Ja, genau, also die Be Quiet zur Corsairs K-Serie. Ja. Ich persönlich finde das seit 15 Jahren überholt, diese Optik, aber offensichtlich gibt es da immer noch Anhänger. Ja,
bei mir hat sie so ein bisschen Staubpatina angelegt.
Ja, das reibt sich da schön rein in diese Ritzen und Schlitzen. Ne?
Ja, also das Feedback aus der Community war ganz schön teuer, weil klar, 260 und 170 Euro sind es, glaube ich. Ist eine ganze Stange Geld, dann haben sie halt hier und da noch ihre kleinen Kinderkrankheiten. Ja, doch schon, dass Max gesagt hat, ach, irgendwie ist es eigentlich schon solide Sachen. Die große sicherlich ein bisschen over the top, es sei denn, man steht halt genau auf das, was sie zusätzlich bietet. Und das mit dem NUM-Block ist halt schon, NUM-Pad ist schon ganz angenehm. Aber bitte Version B nachschieben. Und ich finde es am Ende trotzdem interessant, dass Be Quiet diesen Schritt gegangen ist. Ich denke, da kommt noch einiges nach und... Ja, die Marke haben sie letztendlich und sie haben halt den Markenkern dieser leisen Tastatur, auch wenn man sie sich erstmal anguckt und denkt, Moment mal, die ist doch überhaupt nicht auf leise ausgelegt, haben sie es am Ende durch die ganze Dämpfung in den Tastern und deren Schmierung und die verwendete Technologie geschafft, sie wirklich leise ausfallen zu lassen. Es funktioniert natürlich nur so lange, wie man mechanische Tastaturen, die leise sind, toll findet. Ich glaube, in diesem Jahrzehnt sind wir gerade. Ja, am Anfang fand man mechanische Tastaturen ja auch deswegen so toll, glaube ich, weil sie so schön laut waren. Oder?
Also, auch es geht ja weniger darum, dass es laut ist, sondern dass es wohlklingend
ist. Ja, dass es sich bessert. Ja, und da ist die Dark Mount ein Ticken wohlklingender.
Okay. Also, was ich noch sehe, sie sind ja sehr überschwänglich mit RGB-LEDs beladen, die Light Mount hat oben einen großen, dicken, fetten, hellen Streifen. Und
ja, den kann man ja konfigurieren, aber muss man dann eben auch. Und das hat Max auch bemängelt. Er hat gesagt, das ist Default. Also wenn ich wirklich sage, Software, geh mir da komplett, ich möchte da gar nichts machen, dann ist das schon ein harter Tobak bei der Light Mount.
Aber
bei der Dark Mount ist es ein bisschen dezenter. Und die Ausleuchtung ist aber gut, der Taster. Das hat ihm
so der Taster, das sieht gut aus, aber wenn ich jetzt dieses Foto von der Dark Mount ansehe und unten oder an den Seiten diesen umlaufenden LED-Streifen an der Seite, da sieht man immer im so 1 cm Abstand die einzelnen LEDs durch.
Ja, das war der
Kritikpunkt. Das sieht für 260 Euro ziemlich billig aus.
Guckt euch gerne den Test noch an. Erschien am Dienstag, ganz gut kommentiert. Und wir dachten, wir bringen einfach mal einen anderen Artikel einer anderen Komponentenkategorie hier in den Podcast mit und springen jetzt noch, Fabian, zu den Displays und damit auch nochmal zu 8 GB Grafikkarten, hast du gerade angesagt. Denn, guck mal, ich habe die Sonntagsfrage schon wieder zugemacht und mich nervt es ja selber zu Tode, dass sie aktuell nicht oben am Kopf der
Seite
sind. So, also, ich habe sie aber wiedergefunden. Pixel Zoll und Pixel pro Zoll. Welche Bildschirme hat die Community auf dem Schreibtisch? Damit hast du natürlich schon diskriminiert, weil alle, die ihn unterm Schreibtisch haben, konnten nicht teilnehmen. Aber lass uns mal zu den Antworten. Kaum. Es haben viele teilgenommen, muss man sagen.
Ja, das ist auch wieder ein Thema, das in der Regel jeden anspricht. Ne? Also es ist halt schwierig, einen Computer zu haben ohne Bildschirm. Also das geht, aber ich glaube, das macht keiner mehr.
Ja. Was ist denn bei rumgekommen?
Das baut ja wieder auf. Zum einen auf der Community-Umfrage, die du zum Jahreswechsel immer machst. Da fragst du ja immer schon nach, wie viele Bildschirme habt ihr und sowas. Ne? Wie ist die Frequenz?
Aber wie groß, ne? Wobei, wie groß weiß ich gar nicht.
Ja, das mit dem wie groß, das mache ich immer noch einmal, weil das nur sehr, sehr oberflächlich ist mit der Größe. Und jetzt gibt es aber schon wieder Kommentare, dass es bei mir auch schon wieder zu oberflächlich ist. Das habe ich aber trotzdem beibehalten, weil das ja inzwischen schon die dritte Sonntagsfrage zu diesem Thema ist, im dritten Jahr. Und da hat man dann immer die Möglichkeit.
Ja, und dank Steffens CMS-Coding-Künsten müssen wir jetzt ja selber gar keine Altwerte mehr eintragen, sondern, ach, es ist ein Traum. Ja, man sieht, was sich getan hat.
Und kommen wir denn jetzt auch direkt zur Größe? Das ist die erste Umfrage, die von der Community-Umfrage, die hast du ja im Alleingang. Wenn da was Tolles dabei war, hast du es ganz bestimmt in deinem Solo-Podcast erwähnt. Und ja, bei der Größe, ich hatte halt ein paar Werte, die ich jetzt seit 3 Jahren mit mir rumschleppe. Da wurde vermisst, dass es zum Beispiel die 34 Zoll, die man bei Ultraweitmonitoren nicht gibt, hat, dass es die nicht gibt. Ich habe es extra so gemacht, dass man quasi wählen soll, was am nächsten dran ist, wäre also hier 32 Zoll, ob es jetzt trotzdem irreführend ist, wenn man das dann so macht. Ich müsste es ändern, aber dann könnte ich halt die Historie nicht mehr wirklich mitschleppen. Das muss ich mir mal überlegen, wie ich es beim nächsten Mal, nächstes Jahr mache. Aber was wir im Endeffekt sehen, am meisten vertreten, ist immer noch 27 Zoll. Das war zuletzt bei 40% und jetzt ist es bei 39%. Also ganz leicht
Der
runter.
Zenit ist erreicht, könnte man sagen.
Mhm.
Und zwar, der Zenit wurde letztes Jahr erreicht, könnte
Ja,
man sagen.
ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch weiter steigt. Also ich glaube, ich persönlich werde weiterhin danach schauen, wenn ich 16 zu 9 gehe, weil ich die Pixeldichte so mag und auch so nah dran setze. Aber ich glaube, inzwischen haben wir schon die Situation, dass die meisten Neukäufer auf 32 Zoll gehen.
Ja, das habe ich auch angetippt, aber mein Display ist ja ein altes. Aber es ist trotzdem 32 Zoll.
24 Zoll wiederum, das ist jetzt von 12 auf 11 auf jetzt nur noch 8% runtergegangen und ich glaube, das wird jetzt auch ein steady decline. 32 Zoll wiederum, genau, du hast es gerade schon angesprochen, das hast du angewählt, es haben außerdem noch 32% angewählt, hoch von 30% und danach kommen dann halt 38, 42 Zoll. Ne? 42 Zoll, das spielt ja dann in der Regel auf die OLED-Fernseher an. Wir hatten ja lange die prekäre Situation bei den PC-Bildschirmen, dass es quasi gar kein OLED vernünftig gab und man musste ja zu einem ja, LG oder was auch immer Fernseher, also es waren ja immer diese LG-Panels mit 42 Zoll UHD, wenn man genug Platz auf dem Schreibtisch hatte und genug Abstand, dann war das ja ein gangbarer Weg. Bei mir wäre es im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass ich 4 Full-HD-Panels nebeneinander geschachtelt hätte mit so einem Fernseher. Und 48 Zoll oder größer, da sind dann noch 8% unterwegs. Aber
ja, das steigt und fällt die letzten drei
Jahre
zumindest.
Also ich denke, die maßgeblichen Trends sind halt wirklich 24 runter, 27 ist jetzt über den Berg, 32 hoch. Das werden wir auch weiter so sehen, schätze ich.
Gut, Seitenverhältnisse kann man jetzt aus den Diagonalen schon ganz gut ablesen. Du hast es gerade schon erwähnt, dass gewisse Diagonalen ja auch für gewisse Seitenverhältnisse sprechen können, aber nicht unbedingt müssen. Top-Kandidat habe ich auch angekreuzt, 16 zu 9 mit 65,5%, ist sogar nochmal gestiegen um 0,2%. Das müssen ja so ein paar Altmonitorbesitzer, die jetzt gewechselt haben und noch irgendwas
16
anderes.
16 zu 10 ist ganz bisschen runtergegangen bei 8% jetzt, aber immerhin passt, also 19% sind mit 21 zu 9 unterwegs.
Deswegen benchen wir das jetzt ja auch.
Ja.
Ich
glaube auch, wenn man einfach sagt, Gaming, dafür ist der PC da, ich will ein Display haben, ich will darauf zocken auf diesem PC, dann wäre mein Rat auch so ein 21 zu 9 Display in der Regel. Das hat seine definitiven Vorteile in diesem Anwendungsszenario und dann gibt es diese schönen Modelle, ja inzwischen auch einigermaßen preiswert, wenn die quasi WQHD sind, mit in der Länge verlängert zu UHD, ne? Also es ist kein UHD, weil es von der vertikalen Auflösung her nicht passt, aber es ist quasi WQHD mit ein bisschen mehr auf der Seite. Und wir haben ja jetzt inzwischen auch die ersten Bildschirme, die quasi UHD mit ein bisschen mehr auf der Seite sind. Das ist interessant. Da schiele ich auch so ein bisschen drauf.
Aber die sind dann auch nicht klein, oder?
Das ist das andere Problem. Dann müsste ich meinen zweiten Bildschirm wahrscheinlich hochkant daneben packen, weil sie nicht mehr beide...
Oder du stellst den dann unter den Tisch. Dann darf er an dieser Umfrage
nicht mehr teilnehmen.
Aber hier ging es ja sowieso nur um den primären
Bildschirm. Ja, definitiv.
Lass uns mal zu den Paneltypen kommen, weil da jetzt die PPI und so weiter und so fort, ich glaube, das geht zu weit.
Ich fand es aber interessant, wie niedrig das ist.
Fandest du es interessant?
Ja.
Es ist eher wenig DPI.
Also ich habe ja zum Beispiel keine Option unter, also weniger als 100 PPI habe ich nicht angeboten. Ich habe es ja in 20er Schritten gemacht. Also ich hätte ja 80 bis 100 und dann unter 80 machen können. Im Nachhinein hätte ich das machen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele noch in dem Bereich unterwegs sind tatsächlich.
Genau, weil knapp 19% haben gesagt, ich habe weniger als 100 PPI. Und du hast darüber ja auch so eine Tabelle eingepflegt, wo man sieht, typische Display-Auflösungen. Welche PPI ergeben sich dann und das sind dann...
Das ist halt eigentlich Full HD, ne? Oder halt...
Oder WQHD auf über 30 oder um die 30 Zoll.
Ja.
Also ist dann schon... Ja, also sieht man Pixel, definitiv. Es sei denn, man sitzt sehr weit weg vom Bildschirm. Panel-Typen. Die OLEDs.
Die OLEDs. Ja, wer hätte es gedacht?
Sind Platz 2. Ja, mit weitem Abstand. 21% haben OLED-Panel und 55% ein IPS-Panel. Gefallen von 61% und gestiegen von 12%. Also OLEDs haben sich halt letztes Jahr wirklich fast verdoppelt. Das ist schon... Mhm. Ja gut, aber es ist halt auch das
Thema, ja, also,
wir hatten es auch auf dem Podcast und es ging neulich auch in dem Artikel ab, da waren genug Leute, die sich ein OLED gekauft haben, auch wenn du dir letztes Jahr noch keins gekauft hast, weil sie dir noch zu groß gewesen sind und sie deswegen zu wenig PPI gehabt
haben. Nee, jetzt sind sie ja zu klein, jetzt haben sie ja, 27, jetzt ja, haben sie ja nicht 27 Zoll, sondern 26,5. Ja. Aber ja, also es gibt halt diese Produkte inzwischen einfach. Es gab sie das letzte Jahr über flächendeckend schon mit 32 Zoll, jetzt gibt es sie auch mit 26,5, ne? Wir haben ja sogar, das finde ich ja sehr interessant, das ist mir leider viel zu groß von LG, dieses 5K, 2K-Ding, ne? Also eben genau das, was ich eben meinte, ja. UHD mit bisschen rechts noch was dran. In OLED, fantastisch, ist ja sogar theoretisch biegbar, wäre mir egal. Das Problem ist, das ist irgendwie 45 Zoll und dann habe ich auch wieder eine pixeldichte Downgrade. Aber wenn es das dann irgendwann... Wenn es irgendwann quasi einen 27 Zoll UHD OLED-Bildschirm gibt, der aber noch rechts noch erweitert ist zu 21:9, zu 5K, 2K.
I call you in.
Das wär's. Ne? Die Torpfosten werden immer weiter verschieben für den perfekten Bildschirm. Aber
was ich noch spannend war, war die HDR-Frage. Nutzt du an deinem primären PC-Bildschirm HDR? Nutzt du an deinem primären PC-Bildschirm HDR-Farbe?
Es ist halt ein IPS-Panel und der hat, ja, ich glaube, 9 HDR-Zonen. Also.
Ja, ich habe es auch aktiv, aber es ist relativ.
Also, ich habe es ausgeschaltet wegen.
Oder warte, lass mich mal gucken. Wahrscheinlich zerlegt das jetzt hier mein komplettes System, wenn ich da mal eben nachgucke.
Also, er unterstützt aber es rein theoretisch, aber ist so absurd, dass ich das ausgeschaltet
habe. Ah, ich habe HDR aus. Ja. Okay, alles gut. Ja. Dann habe ich aber falsch abgestimmt. Oh Gott. Und das wieder live zugeben zu müssen, ist wirklich... Ja, dann. Ich werde Abbitte leisten bei dir, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen. 17% sagen ja immer. 20% ja manchmal. Warum macht man das nur manchmal an, Fabian?
Vielleicht, weil es unter... Also es war doch mal das Thema, dass es unter Windows teilweise ein bisschen problematisch ist. Dann macht man das für Spiele an, lässt es aber sonst aus. Vielleicht macht man es auch nur für Spiele an, die es unterstützen.
Ich kann dir, weil ich es ja aus habe, gar nicht sagen, ob es immer noch so ist. Und das Display würde es ja sowieso nicht wirklich hergeben. Aber das ist das Thema gewesen vor einigen Jahren, dass das unter Windows, in der Windows-UI ordentlich für Probleme sorgen konnte. 31% sagen nein, obwohl man... Bildschirm HDR unterstützt, habe ich es nicht an. Das hätte ich dann wohl wählen sollen. Und nein, mein Bildschirm unterstützt kein HDR, 31%. Das heißt aber auch, dass über 2/3 ein Bildschirm mit HDR-Funktionalität haben. Und ja, es ist ja mittlerweile auch Standard, da irgendeine dieser Stufen drin zu haben. Machen wir noch die letzte Frage. Wie ist dein primärer PC-Bildschirm aufgestellt? Wie ist denn deiner aufgestellt?
Ich habe, ja, das habe ich gemerkt, das hat so ein bisschen für, das muss ich nochmal irgendwie anders formulieren, aber dann muss ich es auch neu aufsetzen, weil dann die Historie nicht mehr stimmt. Ja. Ich hatte jetzt für die Halterung, habe ich zwei Optionen gegeben. Einmal nachgerüstete statische Monitorhalterung und dann einen frei beweglichen Monitorarm. Und ja, diese Halterungen, die sind alle in dem Sinn beweglich, dass man sie, wenn man sie einstellt, wenn man sie aufbaut, einmal irgendwie richtig hindreht und dann festzurrt oder sowas. Und vielleicht kann man es auch nach links oder rechts schenken oder so. Weil ich meinte mit diesem Arm eigentlich so ein Gerät, wo man wirklich drei Freiheitsgrade halt im Endeffekt hat, ne? Ja, ja. Also wo man das Ding wirklich hin und her schwenken kann, wie man lustig ist und das auch macht, ne? Also
hoch, runter und vorn zurück.
Und
also letztendlich ja dann 4D, ne? Hoch, runter, links, rechts, zurück und neigen. Schwenken 5D, ach, weiß der Geil.
Ja, was wenn wir mit diesen Dimensionen, wenn wir die Dimensionen so ver. Ja, okay. Und ich glaube, das wurde von den meisten so interpretiert, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas so viele haben. 26% haben das hier angewählt. Ich glaube, das wurde von den meisten einfach nur genommen, als ich habe eine Monitorhalterung und die kann ich theoretisch irgendwie einstellen. Und dafür wird das da drüber gedacht, aber das muss ich beim nächsten Mal irgendwie anders angehen. Denn das da drüber, das habe ich auch angewählt, aber das haben halt nur 6% angetippt.
Ja. Und die meisten haben ihren Bildschirm aber einfach auf seinem Standfuß.
Ja, sogar einfach auf dem Schreibtisch auf ihrem Standfuß.
Ja.
Was mir viel zu niedrig wäre.
Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo wir auch in der Redaktion ein oder zwei Displays hatten, die keinen verstellbaren Fuß hatten. Und wo dann Man kriegt ja, also es hat jetzt auch abgenommen die letzten Jahre, aber früher haben wir mal diese sowieso für Dummy-Bücher immer mal zugeschickt bekommen, in der Hoffnung, dass wir da irgendwas drüber berichten, was wir nie gemacht haben. Und die waren ja immer relativ dick und die waren dann unter dem einen oder anderen Monitorfuß dann auch in der Redaktion zu sehen. Inzwischen haben, glaube ich, alle Monitore, die wir da stehen haben, eine Höhenverstellung. Und das ist ja auch in der Regel dann doch anzuraten. Fabian, damit sind wir am Ende, in unter einer Stunde.
Oh, oho, ja tatsächlich.
Oho, oho.
Und das hat mir auch schon lange nicht mehr.
Können uns damit schon ins lange Wochenende verabschieden? Nee, nicht so wirklich. Ich mache jetzt den Podcast noch fertig, danach gucke ich mir noch den Artikel, den hoffentlich fertigen Artikel von Wolfgang an, den gibt es dann aber nicht morgen, weil am 1. Mai ist in der Regel wirklich wenig los im deutschen Internet.
Auch das Internet hat Feiertag, ja.
Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Vielleicht ja schon mit Computex Leaks. Oder ich erzähle mal ein bisschen was zur Planung der Computex. Mhm. Ich werde dieses Jahr da sein. Ich freue mich schon tierisch auf den Eco-Interkontinentalflug. Und ja, die ganze Organisation. Ich glaube, wir haben im Nachgang der CES mal drüber gesprochen. Aber ich gebe da mal ein Update zur Computex, die ja wieder in Taipei in Taiwan stattfinden wird. Das frisst immer Zeit ohne Ende. Fabian, in diesem Sinne, viel zu tun, wenig Zeit.
Tja, alles wie immer.
Bis nächste Woche.
Tschüss.